Und die Leute denken mal so, EU, Europa, habe ich auch gedacht, ja, ist halt so weit weg, wen interessiert das und so. Mittlerweile ist das ein super wichtiger Ort.
Herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Matti und ich habe hier heute Damian Böselager, oder wie sagt man das?
Das ist ganz richtig.
Er ist Mitglied im Europaparlament von Volt, das einzige, wenn ich mich richtig informiert habe, und auch Mitgründer der Partei. Und genau, wir sprechen heute ein bisschen über seine Partei, über das Europaparlament im Allgemeinen und über die EU. Vielleicht magst du auch nochmal selber kurz Hallo sagen.
Ja, hallo und tausend Dank erstmal für die Einladung. Freut mich natürlich sehr. Ich meine, du hast gesagt, ich habe irgendwann mal Volt mitgegründet, können wir ein bisschen drüber reden. Und jetzt sitze ich im Europaparlament und versuche so die Idee von einem besseren Europa, was zusammenhält und was eben nicht durch Rechtspopulisten auseinandergetrieben wird, zu stärken.
Jetzt vielleicht erstmal ganz grundlegend für Leute, die überhaupt nicht wissen, was ist denn überhaupt die EU?
Ja.
Kannst du das kurz?
Kann man glaube ich, relativ einfach erklären. Also im Moment haben halt 27 Länder so einen Vertrag unterschrieben oder zwei Verträge unterschrieben, wo sie gesagt haben, wir wollen gerne in ein paar Sachen zusammenarbeiten und haben dann gesagt, okay, zum Beispiel, wenn es um Handel geht mit Ländern außerhalb Europas, wenn es darum geht, wie man irgendwelche Waren verkaufen kann über die Grenzen hinweg, wenn es darum geht, wie überhaupt Grenzen gemacht werden, also dass wir jetzt eben keine Grenzkontrollen haben und so. Also haben in diesem Vertrag sozusagen gesagt, hey, wir wollen da zusammenarbeiten und deswegen mussten sich dann halt überlegen, okay, wenn wir da gemeinsam Entscheidungen treffen wollen über diese Sachen als 27 Länder, dann brauchen wir halt irgendeine Art, wie wir das machen können. Und dann haben sie halt in Brüssel so ein paar Gebäude hingesetzt und da sitzen Leute drin und versuchen eben, ja, diese Entscheidungen zu treffen.
Und du bist einer der Leute?
Ich bin einer der Leute in einem der drei Gebäude, genau. Also in meinem Gebäude sitzen 705, das sind alle Europaabgeordneten und Abgeordneten. Und dann gibt es noch ein anderes Gebäude, da sitzt, wenn man so will, die Regierung Europas drin. Die Europäische Kommission heißt es. Und das dritte Gebäude ist ein witziges Gebäude, weil da sitzen immer 27 Minister drin, also die sozusagen zuständigen Minister, zum Beispiel, wenn wir über Migration und Asyl reden, die Innenminister, die 27 aus den jeweiligen Ländern. Also wenn man so will, ist das dritte Gebäude eigentlich ein Gebäude, was verteilt ist über alle Mitgliedsländer, wenn man so will, ja, über die 27 Länder hinweg.
Jetzt hast du gerade erzählt, was die EU überhaupt ist. Wie ist denn das in der Welt? Wie tritt die EU da auf? Ist das eins?
Ja, das ist halt die Frage, bei welchem Thema.
Ja. Also das ist themenabhängig.
Ja, genau. Also das Witzige an diesem Vertrag ist, den diese 27 Länder unterschrieben haben, dass die da halt bei gewissen Sachen gesagt haben, okay, da kann uns die EU vertreten. Ich hatte gerade das Thema Handel genannt. Ja. Also wenn zum Beispiel Amerika oder Kanada jetzt mit der Europäischen Union oder auch mit den einzelnen Ländern, wenn sie das wollten, ein Handelsabkommen abschließen, hey, du darfst mir die Hühnchen aus Amerika verkaufen und dafür kriegst du irgendwie französischen und italienischen Wein und dafür machen wir da gibt es halt keine Zölle mehr dazwischen oder so. Also wenn man so ein Handelsabkommen abschließen wollte, dann haben wir als Länder gesagt, das darf nur noch die EU machen für uns 27 Länder. Und deswegen ist bei Handel zum Beispiel die Europäische Union eins. So, aber dann gibt es ganz viele andere Themen, zum Beispiel das wichtige Thema Außenpolitik. Also wenn es darum geht, können wir Sanktionen verhängen für Russland dafür, dass sie halt illegalerweise und aggressiverweise in die Ukraine einmarschiert sind, dann müssen die Länder das einzeln entscheiden, die 27 Länder das einzeln entscheiden und deswegen wird es da halt dann auch immer schwieriger.
Ja. Jetzt hast du gesagt, das entscheidet die EU. Das entscheidet ihr ja im Prinzip, das Europaparlament. Woraus setzt sich denn das eigentlich zusammen, das Europaparlament, und was ist das eigentlich?
Ja, also genau, wir sind eben einer dieser drei Häuser. Bei meinem Haus, da sitzen eben 705 Abgeordnete, die haben dann immer noch so Assistenten und so. Also es hat ein Gewusel in diesem Gebäude, kann man schon so sagen. Die 705, die werden gewählt über die europäischen Wahlen und die europäischen Wahlen finden alle 5 Jahre statt. Die letzte war 2019, da wurde ich gewählt und die nächste ist jetzt nächstes Jahr, 2024. Und wie das funktioniert, ist, dass jedes Land eine gewisse Anzahl von Leuten hat, die sie ins Europaparlament schicken kann und das ist abhängig von der Bevölkerung. Also das größte Land ist Deutschland in der Europäischen Union, was die Bevölkerung angeht und wir dürfen 96 von diesen 705 eben ins Europäische Parlament schicken und dann das kleinste Land ist wahrscheinlich sowas wie Malta, die haben nur 400.000 Einwohner und die dürfen, ich glaube 400.000 sind es und die dürfen dann die Minimalanzahl reinschicken, das sind dann 6. Mhm. Und so ist es halt gestaffelt über die Größe der Länder und wie diese Wahlen organisiert sind, das ist ein bisschen wirr, weil man denkt, das wäre sozusagen eine europäische Wahl, aber im Endeffekt wählt jedes Land seine Vertreter selber, aber zum gleichen Zeitpunkt eben. Ah,
okay. Jetzt nehmen wir mal an, das Europaparlament bestimmt jetzt, dass so zum Beispiel im Handel, dass da jetzt ein Gesetz ist, ein Abkommen. Müssen sich dann auch alle Länder daran halten, die in der EU sind?
Ja, aber das liegt daran, weil das Europaparlament nie alleine entscheidet. Ja? Also wie das funktioniert ist, das ist eigentlich in Deutschland auch so, du hast immer eine Regierung, also die Exekutive nennt man das, und die verhandeln so Zeug. Ja? Also die Europaparlamentarier selber, so wie ich, wir verhandeln nicht mit irgendwie, was weiß ich, den USA oder Mercosur, also dem Süden von Südamerika, sondern das macht dann eben der zuständige Minister in der Exekutive, also in der Europäischen Kommission, so heißt die Regierung. Und der verhandelt dann irgendwas und dann geht er damit mit diesem Verhandlungsergebnis eben hin und diesem Vertrag, den er dann da verhandelt hat. Und der muss dann durch die zwei Häuser, die entscheiden dürfen, auf der EU-Ebene durch. Und das ist auf der einen Seite das Parlament und auf der anderen Seite eben die 27 Minister, wie ich das gesagt habe. Das heißt, du hast immer diese beiden, deswegen heißt es auch Co-Decision, also eine gemeinsame Entscheidung der beiden legislativen Häuser, wenn du so willst. Mhm. Parlament mit den 705 auf der einen Seite und dann die 27 Minister aus den Ländern, die dafür zuständig sind, auf der anderen Seite. Und wir sind eigentlich immer so die beiden, die immer clashen gegeneinander. Ja? Also irgendwie das Parlament, das eher schon so für die europäische Perspektive steht und dann auf der anderen Seite ja, diese 27 Minister, die schon sehr national denken, weil sie eben auch national gewählt sind.
Jetzt bist du ja Mitglied in diesem Europaparlament. Machst du da eigentlich den ganzen Tag? Also ich denke mal, du wirst ja nicht den ganzen Tag irgendwie im Parlament sitzen und dir Reden anhören.
Nee, also das ist ganz interessant. Wie beschreibt man das am besten? Also es ist schon so, ein Parlament ist ein Gesetzgeber. Ja? Also das heißt, wenn man so will, wenn man das wie eine Maschine betrachtet, das, was bei der Maschine am Ende rauskommt, sind Gesetze. Also das ist unsere Hauptaufgabe, eben Gesetze zu schreiben. Und was wir vielleicht auch ein bisschen machen, ist so die Exekutive kontrollieren. Also die Regierung halt auf die Finger zu hauen und sagen, hey, was hast du denn da gemacht? Das ergibt keinen Sinn und du musst noch mehr machen und so weiter. Ja? Und das heißt, wie das funktioniert ist, es werden halt Gesetze vorgeschlagen von der Regierung und dann setze ich mich hin und schaue mir das Gesetz an. Also zum Beispiel habe ich jetzt vielleicht mal, um ein Beispiel zu nehmen, ja, aber ich habe jetzt gerade ein Datengesetz verhandelt. Dieses Datengesetz reguliert, dass wenn du ein Gerät hast, was mit dem Internet verbunden ist, dass du die Daten, die da rauskommen, dass du da immer Zugang haben sollen dürftest. Auch schwierig am Freitagmorgen. Dass du diese Daten eben auch verteilen kannst an andere. Jetzt geht vor allem um nicht personenbezogene Daten, also Daten, also Industriedaten, wenn du so willst. Und wir haben das halt so ein bisschen definiert. So, wie funktioniert das? Ursprünglich hat die Regierung das vorgeschlagen. Dann geht es, wie gesagt, in die beiden Häuser, also Parlament und Rat auf der anderen Seite, die 27 Minister. Und dann hab ich so ein halbes Jahr, nachdem es vorgeschlagen ist, um einfach mit allen Experten zu reden, die ich interessant finde. Also sind Verbraucherschutz, da gehören Gewerkschaften zu, dann gibt es Arbeitnehmer, also Arbeitgebervertreter noch, dann gibt es lauter Professoren für Datenrecht und so. Also richtig nerdy gehst du so in die Details von diesem Text rein und überlegst dir bei jedem Satz, ergibt der Sinn und wie würde ich mir eigentlich das Gesetz vorstellen, wenn es den ergibt. So, dann nehme ich meine Prioritäten und schreibe die in Änderungen in dieses Gesetz. Also super nerdy wieder, du nimmst diesen Gesetzestext, machst du bei Track Changes, weißt du, wo du diese Veränderungen nachverfolgen kannst. Ja. So. Und dann versuche ich den Text so zu schreiben, dass er das umsetzt, was ich haben möchte. Und dann verhandle ich das erst im Parlament durch und dann kommt es eben zum finalen Boxkampf mit den 27 Ministern. Die haben das Gleiche gemacht auf der anderen Seite, haben sich auch den Text angeschaut, den verändert. Und dann gibt es im finalen Boxkampf sozusagen so einen Ring, welches Wort reinkriegt. Und am Ende, nach anderthalb Jahren, nach dem Vorschlag des Gesetzes, dann ist es fertig. Das klingt ein bisschen öde und langweilig.
Ja, das klingt nach sehr viel Bürokratie.
Ja, das ist eigentlich, aber es ist wirklich einer der spannendsten Prozesse, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe, weil, weißt du, es geht um so Themen wie, wie soll das europäische Asylrecht aussehen, ja? Wie gehen wir mit der Umwelt um, was sollten wir Gas oder Öl fördern oder nicht, ja? Oder sollten wir eben nur grüner gehen? Da geht es um, das ein Gesetz, was ich verhandelt habe, ist der Corona-Aufbaufonds. Da ging es um 672,5 Milliarden Euro. Das ist ein richtig fetter Batzen Geld, so, ja. Also das klingt zwar nerdy, aber im Grunde ist hinter jedem so einem Aufbauprogramm, so einem Förderprogramm, diese ganzen Gelder und so, da sind immer die gleiche Verhandlung, da sitzt da eigentlich dahinter, die ich gerade beschrieben habe. Kommission schlägt was vor und wir in den beiden Häusern schlagen uns dann die Köpfe ein. Und das ist für mich eine der spannendsten Sachen überhaupt, dass du so in so einem systemischen Level, also wirklich so für alle 27 Länder, selber als Einzelperson da so einen Einfluss haben kannst. Ja. Also ein dummes Beispiel noch vielleicht. Ich weiß noch, als die Generation das erste Mal so Ölfarben auf so ein Ölgemälde in London geworfen hatte, da war ich gerade in einem Raum, ungefähr so groß wie dieser, ein bisschen größer, und wir haben darüber verhandelt, ob ein Programm, Repower EU hieß das, eben Gas- und Ölförderung mit Geld unterstützen sollte oder nicht, damit wir Unabhängigkeit von Russland schaffen in der Energie. So. Und in diesem Raum wurde genau entschieden und habe ich sozusagen dafür gekämpft, dass wir halt Öl- und Gasförderung nicht fördern, sondern dass wir versuchen, eben nachhaltige Energien aufzubauen. Und so, und natürlich ist diese letzte Generation, das ist, will ich gar nicht drüber diskutieren, was das für ein Mehrwert hat oder nicht, aber ich habe mir so gedacht, so krass, du kannst hier genau, hier ist dieser Raum, wo das entschieden wird, weißt du? Und ich, für mich ist einfach super wichtig, auch zu erklären, so für uns ist es super leicht, in Aktivismus zu gehen und irgendwie auf die Straße zu gehen. Und es ist super wichtig, weil was Fridays for Future zum Beispiel erreicht hat, hat die Welt verändert. Ja? Und wir brauchen auch Leute in den Parlamenten, die diese Nachrichten auch aufnehmen und da in diesen Räumen sitzen, wo diese Sachen dann auch wirklich entschieden werden. So, deswegen, ich finde es einen mega geilen Job und auch wenn es ein bisschen nerdy und langsam klingt, anderthalb Jahre am gleichen Gesetz, so, das sind richtig fette Geldtöpfe, es sind richtig wichtige Entscheidungen darüber, ob irgendwas verboten wird oder nicht. Und ich glaube, es wird auch krass unterschätzt, wie sehr das eben was bedeutet. Was eigentlich kaum jemand checkt, ist, 50% der Gesetze, die im Moment durch den Bundestag laufen, wurden vorher auf der europäischen Ebene entschieden. Ja, also wir und in Estland sind es 90% der Gesetze, die eben vom nationalen Parlament dann noch durchgewunken werden, die eigentlich aus der EU kommen. Und die Leute denken mal so, EU, Europa, habe ich auch gedacht, ja, ist halt so weit weg, wen interessiert das und so. Mittlerweile ist das ein super wichtiger Ort, wo ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen werden, die eben für den Kampf gegen den Klimawandel, für die Digitalisierung, für ja, unser Handel, für die Grenzen, die wir haben und so extrem relevant sind.
Du hast gerade gesagt, du sitzt dann zum Beispiel in diesem Raum, wo das entschieden wird. Könnt ihr denn als Partei, als Vertreter von eurer Wählerschaft mit einem Mandat im Europaparlament überhaupt wirklich was bewirken? Geht das?
Ja, super geil. Aber ich dachte auch, als ich da reingegangen bin, dachte ich auf keinen Fall. Aber das geht extrem gut und das liegt an Folgendem. Wenn du ins Europäische Parlament gehst, ja, oder sagen wir mal andersrum, am Tag nach der Wahl, als ich mit großem Kater sozusagen da aufgewacht bin, nach der Wahlnacht und ich darüber nachgedacht habe, was jetzt als nächstes passiert, habe ich direkt eigentlich einen Anruf bekommen von den europäischen Grünen und den europäischen Liberalen, die gesagt haben, hey, hast du Lust, in unsere Fraktion zu kommen im Europäischen Parlament? Warum ist das passiert? Weil im Europäischen Parlament gibt es 7 Fraktionen. Da sind so die richtigen Nazis, dann gibt es die Fast-Nazis, dann gibt es die Konservativen, dann gibt es die Sozialdemokraten, die Grünen, die Liberalen und die Linken. Und die sitzen da alle sozusagen in so großen Fraktionen. Die bündeln alle nationalen Parteien, die so ins Parlament gewählt werden, in diesen 7 Gruppen. Und dann gibt es noch die ganz Verrückten, die Unabhängigen. Das ist aber dann wirklich, da bist du dann wirklich bei den Weirdos oder Martin Sonneborn. Ja? Also und ich habe dann direkt verhandelt dazu, hey, in welche Gruppe gehe ich, in welche Fraktion gehe ich. Und für die ist das cool, weil die kriegen dann eine zusätzliche Stimme für ihre Fraktion. Und für mich ist es cool, weil ich verhandeln konnte, in welche Ausschüsse ich geben kann. Ausschüsse sind so Sub, also wenn du die 705 ganz alle Abgeordneten hast, dann gibt es dann eben eine Subgruppe von, was weiß ich, 35 Abgeordneten oder so, die spezifische Themen bearbeiten. Also für mich war super wichtig, ich wollte im Innenausschuss sein, um Migration und Asyl zu machen. Ich wollte im industriepolitischen Ausschuss sein, um so Digitalgesetzgebung, Datengesetzgebung machen zu können. Und ich wollte im Verfassungsausschuss sein, weil das große Thema für Volt ist, wie wir die EU verbessern können. Und dafür muss man im Verfassungsausschuss sein. So. Und darüber habe ich verhandelt mit diesen Gruppen und diesen Fraktionen. Und dann haben im Endeffekt mir die Grünen das bessere Angebot gemacht. Und deswegen sitze ich bei den europäischen Grünen im Europäischen Parlament. Das heißt nicht, dass ich Grüner bin, sondern nur, dass ich sozusagen mich für diese Zeit assoziiere, um Sachen machen zu können. Und um deine Frage zu beantworten, wie hat man Einfluss? Ja? Meine eine Stimme ist in Abstimmungen nicht so wahnsinnig relevant. Aber wenn ich Gesetze verhandle, und das macht man dann immer einer aus jeder Fraktion, und wenn ich selber an so einem Gesetz sitze und wirklich den Text schreibe, wie ich es beschrieben habe, dann verhandle ich mit den 75 Stimmen meiner Fraktion. Und dadurch habe ich dann Macht, Dinge selber wirklich zu verändern.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, gehen wir mal ein bisschen rüber zu eurer Partei. Ihr nennt euch ja paneuropäisch. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, das ist ganz witzig, weil, also da muss man, glaube ich, zur Geschichte von Volt ein bisschen zurückgehen. Ne? Ich habe irgendwann mal Philosophie in VWL studiert und dann bin ich irgendwann mal für einen Master nach Amerika gegangen und ich bin da hingekommen 2016, gerade als das Brexit-Referendum durch war. Und zu der Zeit gab es eine Wahl in Amerika in 2016. Das war Clinton gegen Trump, also Hillary Clinton gegen Donald Trump das erste Mal. Und wir haben uns das halt alles so angeschaut und dachten irgendwie, Hillary Clinton gewinnt sowieso. Und dann hat mich ein Freund mitgenommen in das Wahlkampfzentrum von Hillary Clinton zur Wahlnacht, weil der hatte so ein bisschen so ein Modell mitgeschrieben, wie man irgendwelche Wählerinnen überzeugt in manchen, also keine Ahnung, so ein bisschen nerdy Zeug. Und der und dann war ich da, 30.000 Hillary Clinton Anhänger, die immer die ganze Zeit schon Wahlkampf gemacht hatten für anderthalb Jahre in so einem großen Kongresszentrum in New York, alles voll mit Fahnen und so. Es gab Katy Perry auf der Bühne, der Bischof von New York hat die erste Frau Präsidentin gesegnet und so. Es war halt so eine Partystimmung, ne? Einfach richtig so. Und dann kamen natürlich irgendwann die Ergebnisse rein, dann haben die Leute sich hingesetzt und irgendwann halt angefangen zu weinen. So, und dann saßst du halt einfach zwischen 30.000 Leuten, die auf dem Boden sitzen und weinen. So. Und das war halt für mich ein krasser Moment, zusätzlich zu diesem Brexit-Ding. Warum das Brexit-Ding so krass war, ist, weil du irgendwie immer das Gefühl hast, so, ach, keine Ahnung, das entwickelt sich alles schon so grob in die richtige Richtung. Und ich glaube, diese beiden Elemente, das Brexit plus diese Trump-Wahl, das haben einfach in mir irgendwie das Gefühl gestärkt, dass irgendwas gerade passiert, was überhaupt nicht geil ist. Und ich war da zusammen mit einem Italiener und einer Französin, zwei Freunde von mir, Andrea ist ein Typ, der Italiener, verwirrend ist aber so, und Colombe und die Französin. Und dann sind wir da rausgelaufen und haben zurück nach Europa geschaut und haben gesehen, dass es in allen Ländern in Europa genauso passiert. 2016 ist die AfD gerade super krass abgegangen und dann kurz danach mit fast 90 Leuten, 88, eine Zahl, denen sicher gut gefällt, in den Bundestag eingezogen. Und in Frankreich, da wo Colombe herkam, da war Marine Le Pen gerade im krass starken Wahlkampf gegen Macron, auch eine Rechtspopulistin. Und in Italien ist Lega Norte mit Salvini gerade abgegangen. So. Und dann haben wir gedacht, so, ey, das kann ja überhaupt nicht sein, dass in der Zeit, wo die Probleme eigentlich größer werden, also wo es sozusagen, ich meine, Klimawandel interessiert sich einfach nicht für unsere Grenzen, ja, auch wenn du irgendwie Handelsabkommen oder wenn du auch Verteidigung oder egal welches Thema du nachdenkst, ergibt es überhaupt keinen Sinn mehr, dass wir irgendwie kleinere Länder bauen. Dann haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas machen, weil diese Leute sich ja auch nicht nur auf Nationalismus fokussieren, sondern eben auch rassistisch sind und faschistisch sind und so. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen. So. Dann haben wir erst überlegt, okay, wir bauen so ein Think Tank, weißt du, wo man so Paper schreibt und keine Ahnung was. Und dann haben wir gesagt, aber das Problem liegt ja eigentlich in der Politik. So, warum will eigentlich niemand also dahin gehen, um das so zu verbessern? Also warum, oder wir zumindest, warum sind wir immer so, hey, ja, Politik ist was für andere, kein Bock drauf? Und dann haben wir uns ein bisschen hinterfragt und haben gesagt, okay, dann machen wir halt Politik und wir bauen einfach das Gegenteil von einer rechtspopulistischen nationalen Partei. Wir bauen eine von Anfang an europäische Partei, die halt pragmatisch und so faktenbasiert und progressiv versucht zu arbeiten. So. Das heißt, dann saßen wir halt da zu dritt rum, also okay, wir bauen jetzt eine Partei, geil, wie geht denn das jetzt? So. Und haben dann halt irgendwie einfach angefangen zu sagen, okay, was sind eigentlich unsere politischen Meinungen, wie kann man, was heißt denn faktenbasiert? Ja? Wir haben uns da angeschaut, wo funktionieren denn welche Politiken schon und so. Und dann hat es halt angefangen und warum ist es paneuropäisch? Weil es halt von Anfang an nicht aus Deutschland heraus oder aus Frankreich heraus oder aus Italien heraus gedacht ist, sondern von Anfang an europäisch gedacht ist. Und heute sind wir ja in allen EU-Ländern am Start. Wir sind in 20 EU-Ländern als Partei registriert schon. Und die Idee ist, dass wir halt tatsächlich aus allen 27 Ländern dann eben die gemeinsame Partei sind mit dem gleichen Namen, gleichem Logo und so.
Jetzt fordert ihr ja ein freies, gerechtes und vor allem vereintes Europa. Ne? Und du hast es gerade angesprochen, in der Realität nehmen ja nationalistische Tendenzen überall in Europa zu. Wie kann denn das funktionieren mit, also ich meine, ihr seid ja jetzt noch, man weiß es nicht, keine große Partei. Wie kann denn das funktionieren? Oder ist das einfach ein Punkt zu sagen, wir machen das?
Also es ist auf jeden Fall ein Punkt zu sagen, wir machen das. Ja. Aber ich habe mir am Anfang überlegt, was sind so die schlimmsten Sachen, die passieren können, wenn wir das machen. Ja. Und das, weil ich bin ja ein kritischer Mensch. Dann dachte ich so, das erste Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir Leute wieder für Parteien begeistern. Also wieder politisieren und sagen, hey geil, eine Partei machen ist eine geile Sache. Weil das ist im Endeffekt, wie wir Entscheidungen treffen in der Welt. Ja. Also oder zumindest in der europäischen Welt. Über Parteien werden Leute in Ämter gewählt und die entscheiden dann. So, wir müssen wieder in die Parteien gehen. Wenn du die Zahlen anschaust, seit 1980 hat sich Parteimitgliedschaft in Europa halbiert. Ja, also die Leute gehen nicht mehr in die Parteien. Das gibt es dann immer mal wieder Ausnahmen und so ein bisschen nach oben, aber im Grunde ist das der Trend. Also das ist das erste Schlimmste, was passieren kann. Und das zweite Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir so laut sind, dass sich andere Parteien zu uns verhalten müssen und zu dieser Frage verhalten müssen, hey, wie stellst du dir eigentlich die Europäische Union vor? Wie willst du, dass Europa aussieht in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren? Und das ist für mich ein extrem wichtiger Punkt, weil, wenn du dir das mal überlegst, die Europäische Union wurde gebaut von Leuten, die gerade sich gegenseitig die Köpfe eingeschossen haben im Zweiten Weltkrieg. Da schüttelt es mich immer noch, wenn ich darüber nachdenke oder schaue, ist nicht das richtige Wort. Also es fasziniert mich einfach, wie mutig du sein musst, um zu sagen, ja, wir haben uns gerade die Köpfe eingeschossen und wahrscheinlich hat jeder von uns irgendwie Freunde und Familie verloren. Und trotzdem wollen wir irgendwas aufbauen, das das verhindert in der Zukunft. Und die haben sozusagen nicht gesagt, okay, wir sind jetzt hier, wo wir sind, müssen wir so akzeptieren, sondern die haben gesagt, wir können eine bessere Welt bauen. Und dieser Geist, der ist verloren gegangen, meiner Meinung nach. Wenn du dir das heute anschaust, gibt es eigentlich in Europa keinen Regierungschef oder Chefin, die sagt, so, ich möchte noch eine bessere Welt bauen in Europa. Ich möchte sozusagen darüber nachdenken, wie es weitergeht. So, das gibt es nicht. Ja? Scholz interessiert sich einen Scheißdreck für Europa, sorry. Aber den interessiert der nationale Kontext. So, Macron könntest du sagen, der redet zumindest über Europa, aber machen, wirklich so politische Energie da rein investieren, wirklich was zu machen, ist eigentlich auch nicht am Start. So. Und dann beim Rest gibt es das eigentlich kaum noch. So. Kannst du vielleicht anders sehen, ja, können wir darüber diskutieren. Aber
ich habe nur gerade überlegt, wer ob es da wen gibt und musste nach kurzem Überlegen feststellen, schwierig.
Schwierig, ja. Also das heißt, die denken alle, die Europäische Union ist stabil, so wie sie ist und ist schon ganz okay und so mehr geht eh nicht. Und währenddessen, das ist die Mehrzahl der Parteien in Europa, denkt eigentlich so, ja, jetzt bleiben wir mal da, wo wir sind. Und währenddessen funktioniert es nicht so ganz und dann steigen diese rechten Tendenzen, die sagen, ja, weiß nicht ganz funktioniert, lass uns wieder zurück zum Nationalstaat gehen, wir wollen wieder mehr starke Nationalstaaten haben. So. Und funktioniert dieses Zweite, halt diese Frage zu stellen, die ich gerade versucht habe zu erklären? Ja, also wenn du dir allein in Deutschland anschaust, die Grünen haben in ihr Grundsatzprogramm vor der Bundestagswahl, 2 Jahre dann vielleicht schon, die Europäische Republik ins Grundsatzprogramm aufgenommen. Die FDP haben in ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl die europäische Verfassung mit aufgenommen, also tatsächlich eine Vereinigung der europäischen Länder. Und aus beiden Parteien haben mir die Leute, die dafür gekämpft haben, gesagt, natürlich haben wir Volt als Argument genutzt, zu sagen, wir müssen hier zu Europa uns positionieren, sonst zockt uns Volt die Stimmen. Da feiere ich, ja, weißt du, weil Volt ist kein Selbstzweck, sondern Volt ist ein Weg, um dafür zu sorgen, dass wir die Europäische Union verbessern und dass es besser funktioniert. So. Und das ist natürlich der absolute Traum. So, das ist das Zweitschlimmste, was passieren kann. Das Drittschlimmste, was passieren kann, ist, dass wir gewählt werden und dann tatsächlich auch solche Entscheidungen selber treffen können. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen in allen 27 Ländern am Start sein, auch lokal, regional, national, um da eben auch dann die Chance zu haben, die Politik zu beeinflussen. Kann das funktionieren? Ich meine, es funktioniert ganz gut. In den Niederlanden sitzen wir jetzt auch schon im Parlament und im Senat. Und in Bulgarien sitzen wir im Parlament. Also es geht so langsam und manchmal schneller vorwärts. Und für mich ist einfach das Wichtige zu sehen, dass ich mich so viel besser damit fühle, es zu versuchen, als mir einfach nur anzuschauen, wie halt die Rechtspopulisten stärker werden und sagen, hey, du bist Deutscher, du bist geil, so. Und einfach wieder dafür zu kämpfen, zu sagen, lass uns eine Vision davon haben, wo es hingehen soll. Visionen sind nicht für Leute mit Ärzten oder keine Ahnung, wie dieser blöde Spruch ist, sondern wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Bla bla. Nein, ich glaube, man muss eine bessere Welt sicher denken und dafür kämpfen, weil nur dann passiert auch was und sonst gibt es einen Rückschritt, meiner Meinung nach.
Also ist eure Partei praktisch eine Utopie, auf einer Utopie gebaut?
Unsere Partei ist auf einer Sicht gebaut, wie die Welt sein kann. Utopie sagt ja irgendwie so ein bisschen, es ist utopisch, ja, es ist unmöglich, dahin zu kommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir eigentlich wollen, nicht besonders kompliziert ist. Ne? Also das muss man ja auch nochmal sagen. Was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen, dass wir, wie wir Entscheidungen treffen auf nationaler Ebene, dass wir halt auch so Entscheidungen treffen auf europäischer Ebene. So, das ist, also es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber es ist eigentlich super simpel. Hey, wir wollen einfach nur europäische Wahlen und diese europäischen Wahlen sollen dann dafür sorgen, dass wir eine europäische Regierung haben, darüber, wer halt am meisten Stimmen bekommen hat. Und die sollen dann Entscheidungen treffen können, aber auch nur für die Themen, für die sie halt die Macht hat, sie zu entscheiden. Ne? Also das Ding ist, wie in Deutschland, wir kennen das ja total. Ja? Bundesländer dürfen über Bildung entscheiden, der Bund nicht. So, nicht so kompliziert, gleiches Ding. So, Europa darf halt über Handel entscheiden, Deutschland nicht. Europa darf aber nicht über Bildung entscheiden, sondern das Bundesland. So, das sind so super. Ich will gar nicht unbedingt verändern, was Europa, worüber Europa entscheiden soll, sondern ich möchte nur dafür sorgen, dass wir halt eine normale Demokratie da oben haben, die halt funktioniert. So, ich sage nicht, dass es undemokratisch ist, aber es kann einfach noch besser laufen. Und die Beispiele, die ich nennen möchte, ist eindeutig irgendwie das europäische Asylsystem. Ja, da ist einfach seit 2015 haben wir da keine Entscheidung dazu, wie das funktionieren soll. Eigentlich schon viel länger, aber da wurden dann neue Vorschläge gemacht. Das sind jetzt wie viele Jahre? 8 Jahre, die wir es verkackt haben, ein europäisches Asylsystem aufzubauen. Dann unsere Ukrainenhilfe und Sanktionen gegen Russland, die von der ungarischen Regierung immer wieder unterwandert wurden. Dann die Frage sowieso, wie ist denn eigentlich mit dem Justizsystem in Polen, wo die Regierung einfach die komplette Staatsanwaltschaft und die Richterschaft unter sich gebracht hat. Das sind einfach. Und wir können diese Themen im Moment nicht angehen, weil wir so beschissene Entscheidungsprozesse haben, was das angeht.
Jetzt geht das Ganze ja auf Staaten, die in der EU sind. Wie ist denn das mit Staaten, die jetzt außerhalb der EU sind? Ist das dann ist da auch ein Gemeinschaftsgedanke oder bleibt da der Gemeinschaftsgedanke in der EU hängen?
Also die EU ist unglaublich wichtig für die Welt, aber nicht aus dem Grund, aus dem sie denkt. Die EU ist deswegen wichtig für die Welt, weil sie zeigt, dass Länder, die eigentlich souverän sind, also unabhängig, es schaffen können, zusammenzuwachsen und zu kooperieren auf eine Art und Weise, dass sie sogar Gesetze schreiben, die für alle gelten und die auch bindend sind. Das ist ein Projekt, wenn wir das hinkriegen, dass das funktioniert, dann kann man irgendwann dafür sorgen, dass noch mehr Länder tatsächlich zusammenkommen, Macht abgeben, nationale Macht abgeben, um zu kooperieren. Und das ist meiner Meinung nach deswegen so wichtig, dass wir erstmal auch die EU hinkriegen überhaupt, ja? Weil im Moment, wie gesagt, wir haben es ja schon besprochen, aber die Tendenz der Leute, die sie zerstören wollen, die steigt. Ja, da gibt es immer mehr Leute, die halt sagen, wie gesagt, die auf dieses Völkische zurückgehen, so, ja, du fühlst dich zurückgelassen, ist aber kein Problem, weil du bist Deutsche, du bist Deutscher und deswegen kümmere ich mich um dich, ja. Also das ist ja, das kommt ja immer mehr, also diese dieses die Identität Deutscher zu sein, ist dann genug, um zu sagen, du bist Teil der Gemeinschaft und deswegen fühl dich aufgehoben so. Und das ist super gefährlich, ja. Und das ist, es ist halt wieder voll am Start. So, deswegen, wie gehen wir mit der Welt um? Ich glaube, eine wichtige Aufgabe ist, dass wir halt tatsächlich es hinkriegen, die EU funktionsfähig zu machen. Aber dann gibt es natürlich unglaublich viel, was wir uns anschauen müssen. Ja? Also wie funktioniert das mit Import, Export, mit der Welt? Wie haben wir Abhängigkeiten kreiert? Was ist mit Postkolonialismus? Ich meine, da kannst du, oder auch, wie ist es mit Sicherheitspolitik, mit der Ukraine? Also ich meine, da könnten wir dann sehr, sehr lange Diskussionen darüber führen. Aber für mich ist erstmal das Wichtige, jetzt gerade sozusagen zu sagen, wie können wir denn dafür sorgen, dass wir nicht wieder zurückfallen in 27 Länder, die sich gegenseitig den Kopf einschlagen, weil sie halt nationale Macker haben, die irgendwie versuchen, diese Interessenskonflikte, die es gibt, halt mit Gewalt zu lösen, sondern wie können wir dahin kommen, dass wir halt ein Parlament haben, wo diese wo es halt eher so links gegen rechts geht, ja, oder also Sozialdemokraten gegen Konservative oder Grüne gegen Liberale oder so. Das ist halt eine bessere Art von Konflikt und von Interessenskonflikt, wie man sich da sozusagen reiben kann, als der, wo man sagt, man hat 27 Regierungschefs zusammen in der Burg eingesperrt und die müssen dann irgendwie zusammen.
Der da am Ende lebend rauskommt.
Ja, der darf dann, ja. Ne? Nee, so funktioniert das nicht.
Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten jetzt euer gefordertes vereinigtes Europa. Wo ihr als Europaparlament eine gemeinschaftliche Legislative seid für ganz Europa. Wie soll man das denn, wie schafft man das, so viele Ethnien, so viele unterschiedliche Menschen unter einen Hut zu bringen? Wir haben jetzt 700 Abgeordnete, 705, bei 450 Millionen Menschen, die in der EU leben.
Also das passiert ja heute schon, ne? Also es ist ja nicht so, als würde es nicht gerade schon passieren, dass wir eben Gesetze schreiben, habe ich ja schon gesagt.
Aber es ist ja nochmal eine andere Ebene, denke ich.
Ja, also was sich verändern würde, ist, dass das dass die europäische Regierung, dass die Kommission, die ist gerade, also das muss man sich jetzt mal anschauen, wie ist die gewählt, sind so 27 Kommissare, die kommen jeder aus einem Land, wird einer geschickt, so der Freund vom Premierminister oder was weiß ich, der dann da hochgeschickt wird. Und die müssen deswegen auch 27 Ministerien kriegen, ja, auch schon mal eine bescheuerte Idee. Ja? Statt dass du sagst, wir brauchen X Ministerien und dafür darf ich mir dann Minister holen. Ne? Nee, so viele Ministerien, wie es halt Länder gibt. Okay, schon ein bisschen weird. So. Und dann ist es so, dass die dann irgendwelche Sachen vorschlagen und die werden dann aber regelmäßig, jetzt Beispiel Asylsystem oder Ukraine-Hilfe oder so, gestoppt, weil diese 27 Länderchefs ganz oft mit Einstimmigkeit die wichtigsten Themen entscheiden müssen. Einstimmigkeit heißt, alle 27 müssen Ja sagen.
Das ist schwierig. Ja. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, genau. Jeder, der irgendwie mal in irgendeiner Organisation gearbeitet hat, weiß, 27 CEOs, 27 Geschäftsführer ist eine Scheißidee. Ja? Ist einfach, funktioniert halt nicht, sondern du musst halt irgendwie abstimmen können mit Mehrheit. Deswegen kommt das Parlament immer zu Positionen, weil wir halt mit Mehrheit entscheiden. Und diese andere Kammer sozusagen, also das andere Haus, die 27, die stagnieren dann einfach manchmal. Und das ist einfach das, was man meiner Meinung nach verändern muss, dass man halt sagt, es geht nicht darum, dass die Europäische Union mehr Macht kriegt, mehr zu entscheiden, sondern es geht darum, dass wir als Menschen in Europa sagen, okay, wir haben jetzt mit der Mehrheit konservativ gewählt, dann wollen wir jetzt auch, dass irgendwie eine konservative Regierung da ist und die dann Entscheidungen treffen kann. Und wenn die das dann irgendwie verkackt, dann kann ich die halt wieder abwählen. So. Aber so ist es nicht. Ich habe im Moment bei einer Wahl, Europawahl, nicht das Gefühl, dass ich irgendwie wirklich besonders beeinflussen kann, wie sich die Politik in den nächsten 5 Jahren entwickelt. Warum? Weil die 27 Minister einfach gewählt werden, sondern gestellt werden von den Ländern. Das heißt, meine Wahl hat schon mal gar keinen Einfluss darauf, wer überhaupt in der Regierung sitzt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Wahl hat keinen Einfluss darauf, wer in der Regierung sitzt, wirklich. So, ja. Und dann gibt es halt noch diese zweite Kammer, die dann eh alles nochmal aufhalten kann. Und das sind halt die 27 Regierungschefs oder relevanten Minister. So. Ja. Und das ist, also ich weiß, dass es nerdy klingt, ja, aber weißt du, beim Brexit, warum sind die Briten, warum gab es starke Argumente für die Briten rauszugehen aus der Europäischen Union? Die Briten haben eine uralte parlamentarische Kultur. Bei denen ist jeder Abgeordnete sozusagen echt viel vor Ort in den einzelnen Wahlbezirken und hängt da so ab und unterhält sich mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und die haben das natürlich, diese Brexit-Leute haben das natürlich genutzt und gesagt, ja, und wie ist denn das mit Europa? Wie nah fühlt ihr euch denn da? Und wie wird das denn, hängt das denn mit der Regierung zusammen? So. Also, was ich eigentlich sagen möchte, ist, wir müssen uns auch in Europa einfach mehr Demokratie trauen und sagen, unsere Stimme muss sich auswirken können auf die Regierung in der Europäischen Union und dann müssen die halt ihre Politik machen dürfen und wenn die doof ist, dann werden sie halt dafür abgewählt.
Das klingt ja eigentlich nach ganz guten Forderungen. Jetzt frage ich mich, ist das durchführbar? Also ich meine, die EU ist ja ein, brauchen wir nicht drüber reden, schwerfälliger Bürokratieapparat. Wenn du sagst, 1,5 Jahre für ein Gesetz, können solche Veränderungen überhaupt stattfinden in so einem System?
Ja, ganz kurzer Kommentar zu den 1,5 Jahren. Ich glaube nicht, dass es besonders lang ist, ehrlich gesagt. Ich bin, ich dachte auch immer, wow, 1,5 Jahre gesetzt. Das ist aber eigentlich ungefähr die Zeit, die du brauchst. Ja? Ein halbes Jahr, um dich mit dem Thema wirklich intensiv zu beschäftigen, alles zu lernen. Ein halbes Jahr, um dich im Parlament durchzusetzen und da zu verhandeln. Und dann ein halbes Jahr für die finalen Verhandlungen mit den 27 Ministern. Das ist eigentlich okay. Ja, also muss ich ehrlicherweise sagen, gerade bei komplexen Gesetzen, ich dachte immer, es wäre krass lang, ist für einen Gesetzgebungsprozess meiner Meinung nach erstaunlicherweise in Ordnung. So, die Frage, wie kann man die EU eigentlich verändern? Ich habe ja am Anfang unseres ganzen Gesprächs gesagt, die EU ist ein Vertrag. Ja? Es sind, um genau zu sein, 2 Verträge, die 27 Länder unterschrieben haben. Das heißt, wenn du die EU verändern möchtest, dann musst du diese Verträge, die ihr zugrunde liegen, verändern. Also das, worauf die 27 Länder sich einigen. Und dafür gibt es einen Prozess, der heißt Konvent, Europäischer Konvent, ist auch egal. Und den versuchen wir vom Parlament auszulösen. Da habe ich mich auch für eingesetzt, dass wir halt sagen, ey, lass uns nochmal die Verträge anschauen und sagen, wo wir vielleicht besser entscheiden können. Und da, wenn es zu diesem Konvent kommt, wo man sich dann zusammensetzt in einem ganz großen Raum mit ganz vielen Leuten und darüber diskutiert, wie die EU aussehen soll, dann würde ich natürlich dafür kämpfen. Ja. Aber es wird extrem schwer und ich kann mir auch vorstellen, dass mit den derzeitigen Regierungen das auch nicht möglich ist. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wir müssen halt ja, weiter Politik machen, wir müssen weiter auch Wählerinnen und Wähler und Menschen überzeugen, ja, dafür zu sagen, so hey, die ganz großen Themen unserer Zeit können wir nicht lösen, wenn wir keine funktionierende Europäische Union haben.
Das sind, glaube ich, ganz schöne Abschlussworte. Ich habe jetzt nicht mehr Fragen. Du bist sehr gut um meine Fragen drumherum gewichen, wo die vielleicht mal hätten kritisch werden können. Nein, das ist jetzt nicht, das ist total lieb gemeint. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe einiges Neues über eure Partei lernen können. Ich meine, ich habe 2019 über eure Partei mal eine kleine Präsentation im Schulunterricht gehalten. Das war doch sehr interessant, auch das mal von jemandem zu hören, der da komplett hintersteht und das dann auch hier vertreten kann.
Ja, danke dir für die Einladung. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste dabei, was ich euch allen als Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben möchte, ist zu sagen, Leute, die Parteien, die werden immer schwächer und selbst wenn ihr sagt, ihr braucht direkte Demokratie oder ihr wollt so über euer Handy abstimmen oder so, egal, was ihr verändern wollt, im Endeffekt wird es über politische Entscheidungen passieren und deswegen geht in die Parteien, geht da einfach rein. Jeder Ortsverband, den es so gibt, der wird, wenn ihr da zu 10 reinkommt, überlaufen sein von euch und euren neuen Freunden. Und macht es, weil das sind die Orte, wo man wirklich auch die Welt verändern kann, sozusagen aus dem Parteiensystem. Das ist nicht mehr so schwierig, wie es mal war, weil die einfach so klein geworden sind, diese ganzen Parteien. Also lasst uns da reingehen und das machen. Einfach auf irgendeine Homepage gehen von einer Partei, die euch wichtig ist, außer der AfD. Bitte, bitte nicht in die AfD gehen. Und ja, einfach mal googeln, sagen, wer ist hier vor Ort und da mal zu so einem Meeting gehen. Das wäre meine große Bitte oder mein Aufruf zu sagen, so, hey, lasst uns diese Politik nicht den Rechtsnationalen überlassen, lasst uns irgendwie aktiv werden, auch gerade wenn wir eigentlich denken, kein Bock oder so. Ja? Also gerade wenn wir irgendwie nicht so viel damit zu tun haben, weil im Endeffekt, ich habe euch ja die Geschichte erzählt, wir haben uns halt einfach überlegt, so geil, wir gründen jetzt eine Partei und haben es dann gemacht. Und das, was ich dadurch gelernt habe, ist, es gibt nicht die Politikerinnen und Politiker auf der einen Seite und uns auf der anderen, sondern es gibt einfach nur Menschen, die sich überlegen, wie sie gemeinsam irgendwie versuchen, Entscheidungen zu treffen. Und ich fände es geil, wenn wir diese Glasscheibe dazwischen irgendwie ein bisschen einreißen und zerstören und ihr einfach sagt, so geil, ich schaue mir jetzt einfach mal Parteien an. Das klingt zwar super langweilig und öde und unsexy, aber ich habe da jetzt Bock drauf.
Ja, am Ende hängt es ja auch alles davon ab, dass sich Leute engagieren. Genau. Sonst.
So ist es. Und der rechte Rand engagiert sich aber massiv. So, und deswegen bitte ich einfach irgendwie alle aus der Mitte, das auch zu tun.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch in unsere anderen Podcasts rein. Schaut auf Instagram und TikTok unter Salon5- vorbei. Und natürlich vielen Dank an dich, dass du heute hier warst. Nicht irgendwie über eine Videokonferenz aus Brüssel oder aus Straßburg, sondern hier vor Ort.